In Mensch und Medizin sprechen wir jetzt über die Aufarbeitung der sogenannten Corona-Pandemie in Thüringen. Im Thüringer Landtag gibt es zwei Gremien zur Aufarbeitung der Corona-Pandemie, den Untersuchungsausschuss Corona-Maßnahmen in Thüringen und die Enquete-Kommission Lehren aus der SARS-CoV-2-Pandemie in Thüringen. Beide zielen auf Analyse von Maßnahmen, Fehlern und Empfehlungen für zukünftige Krisen ab, unterscheiden sich aber im Fokus und Zusammensetzung. Dr. Gunter Frank ist Mitglied der medizinischen Fachredaktion von Mensch und Medizin und hat in beiden Gremien als Sachverständiger ausgesagt. Darüber sprechen wir jetzt. Ich grüße dich, Gunter.
Ja, hallo Corinna.
Du wurdest am 31. März im Corona-Untersuchungsausschuss in Thüringen angehört. Worüber hast du da gesprochen? Was war dein zentrales Anliegen?
Also der Titel dieses Untersuchungsausschusses heißt ja letztendlich aus dieser Zeit lernen, Fehler verhindern und dergleichen analysieren. Und der Untersuchungsausschuss ist ja im Gegensatz zur Enquete-Kommission ein relativ scharfes Schwert. Das heißt, ich wurde gleich zu Anfangs auch darüber belehrt, dass man die Wahrheit zu sagen hat, dass man also sich darauf einrichten muss, wie unter Eid zu sprechen. Und es ist auch so, dass man, wenn man die Ladung bekommt, nicht einfach fernbleiben kann. Also man braucht auch schon einen sehr, sehr guten Grund, dort nicht zu erscheinen. Und das heißt, das ist anders wie bei der Enquete-Kommission, die ja eher so ein vergrößertes Kaffeekränzchen ist, aber trotzdem seine Berechtigung hat. Ja, du hast gefragt, über was es ging. Und zwar wurde ich 2,5 Stunden befragt, und zwar von allen Parteien. Natürlich um das Thema, was ist da schiefgelaufen, wo waren die Fehler gewesen. Und wie wir ja alle wissen, die Kontrafunk hören, musste man ja von Anfang an beginnen, nämlich die Frage, gab es überhaupt eine relevante Pandemie? War das Ganze überhaupt notwendig gewesen?
Und was hast du da gesagt, so im Detail?
Also es wurde wirklich ganz, ganz viele Fragen gestellt. Und was mir das Wichtigste ist, mal ganz abgesehen von den Hintergründen, ist, wenn eine Regierung in einer verantwortlichen Weise mit einer Krise umgeht, muss sie wissen, was sind die Gefahren einer solchen Krise, wie messe ich diese Gefahren, wie messe ich, ob die Gefahren eintreten, ob meine Ressourcen reichen oder ob sie nicht reichen und wie messe ich, dass die Maßnahmen nicht mehr Schaden anrichten als die Therapie selbst. Also ich habe begonnen damit, dass ich gesagt habe, stellen Sie sich einfach mal vor, es kommt ein Patient zum Arzt zu einer Krebsvorsorgeuntersuchung, dort stellt man einen Tumor fest und der Arzt schickt den Patienten zu einem Krebsspezialisten und er sagt zu dem Patienten, ich habe eine Therapie, eine Chemotherapie, die ist ausgezeichnet, die wird verhindern, dass Ihr Tumor weiter wächst, Sie werden überleben. Und dann willigt man ein. Und in der Tat, der Tumor wächst nicht weiter, aber die Leber geht kaputt, man bekommt einen Herzinfarkt und eine schwere Depression. Und dann bei einer Nachkontrolle stellt sich raus, es war gar kein Krebs gewesen, man hätte die Therapie überhaupt nicht gebraucht. Und dann habe ich gesagt, und jetzt, meine Damen und Herren, sind wir mitten in der Corona-Krise.
Wie ist man dir da begegnet bei solchen Antworten?
Defensiver, wie ich eigentlich gerechnet habe. Zum Beispiel bei einer Parlamentarierin aus der CDU oder auch die Vertreterin der SPD oder Linken, die haben wirklich versucht, irgendwie die Narrative zu retten, also irgendetwas zu finden. Und sie haben sich auch Mühe gegeben, sie haben wirklich in meiner Vergangenheit gesucht, bis sie einen Beitrag von mir gefunden haben vom 22. März 2020, wo ich anscheinend geschrieben habe, die Katastrophe ist ja ausgeblieben, vielleicht auch wegen der Maßnahmen. Das war März. Früh. Und dann kamen die Arbeiten vor in Ioannidis, da kam die Stellungnahme von Andreas Hönigsen im Deutschen Netzwerk für evidenzbasierte Medizin. Dann kamen auch die Zweifel auf und dann habe ich ja ein paar Tage später dann schon gesagt, zum Beispiel auch in einer Talkrunde vom Servus TV, dass man mit den Maßnahmen, mit den Lockdowns mehr Schaden anrichten wird, als das Virus hier könnte. Aber mit diesem einen Satz haben sie versucht, als wäre ich doch jemand gewesen, der die Maßnahmen richtig gefunden hat. Und dann habe ich ihnen halt erklärt, dass, wenn man verantwortlich mit einer Krise umgeht, muss man wissen, was sind die relevanten Endpunkte, was sind die wichtigen Kennziffern. Der Marcel Barz nennt es auch so schön, die Betonzahlen, also die Zahlen, die entscheidend sind. Und die sind eben von Anfang an relativ schnell klar gewesen. Schon von den ersten Veröffentlichungen der Chinesen, die ersten klinischen Studien im Januar, Februar, gut, also publiziert, ganz klar, Risikogruppe sind die Alten und die Schwerstkranken. Das Sterbealter ist sehr hoch. Und alle anderen sind nicht bedroht von dieser Erkrankung, also nicht mehr wie von einer mittelschweren Grippe, die Jüngeren eher von einer leichten Grippe. Und Das war von Anfang an klar und es hat sich die ganze Zeit bestätigt in allen Studien, Ioannidis, Heinsberg, später auch. Und es bedeutet, man hat eigentlich komplett von Anfang an überzogen. Man hätte auf Sicht fahren können, man hätte schauen können, wie entwickelt sich die Infektionssterblichkeit. Und die war halt immer die einer Grippe. Dann habe ich denen auch erklärt, dass man von Anfang an, auch Herr Drosten zum Beispiel hat es zum Teil gemacht, die Fallsterblichkeit mit der Infektionssterblichkeit verwechselt hat, weil die Fallsterblichkeit betrifft zum Beispiel die Kranken, die ins Krankenhaus kommen, die Schwerkranken. Und da hat man tatsächlich in Pflegeheimen zum Beispiel Fallsterblichkeiten von 8%. Aber das ist nicht das Entscheidende, was eine Regierung wissen muss. Die muss die Infektionssterblichkeit kennen. Also wie viel Prozent sterben von denen, die ganz allgemein infiziert sind, auch wenn sie nur einen leichten Schnupfen haben. Und die war nie über einer Grippe gewesen. Die Modellrechnungen, die die Panik ja angeschoben haben, die im Bereich der evidenzbasierten Medizin die unterste Beweiskraft sind. Wenn man mit Modellrechnungen Politik macht oder Systeme aufbaut, dann kann man auch gleich in die Glaskugel gucken. Und ich habe vor allen Dingen eins gemacht. Ich habe Ihnen ein Interview vorgelesen, welches der Professor Windeler im 22 im Cicero gegeben hat. Und das muss man sich mal wirklich klar machen. Windeler war damals Chef vom Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen, im IQWiG. Und das IQWiG hat viel Manpower, ich weiß, wie viele Mitarbeiter die haben, 30, 40, Geld vom Staat, um medizinische Maßnahmen nach den Regeln der evidenzbasierten Medizin zu bewerten. Also das ist genau das Institut, was du in einer medizinischen Krise brauchst, um die Gefahr zu evaluieren, anhand der internationalen Datenlage und auch die Maßnahmen zu bewerten. Und Windeler hat keinen einzigen Anruf bekommen, obwohl Gesundheitsminister direkt Zugriff auf das Institut hat. Und der Windeler hat dann gesagt, man wollte keine evidenzbasierte Expertise haben. Und die Leute, die sich zu Wort gemeldet haben, er hat dann auch den Namen Drosten im anderen Zusammenhang gemeint, haben eigentlich keine Ahnung von evidenzbasierten Medizin. Und Corinna, danach kam auch wieder ein Virologe als Sachverständiger nach mir. Das war der Herr Kekulé. Ich habe zum Teil zugehört, was er gesagt hat. Auch er hat keinen blassen Schimmer von evidenzbasierter Medizin. Und dann geht's halt schief. Dann richtest du mehr Schaden an als Nutzen. Ist so.
Und dann ging das ja los mit dieser Testerei und letztlich wurde ja dann die Pandemie durch diese Corona-Tests, also PCR und Schnelltests, definiert so quasi. Waren das auch Themen, die da zur Sprache kamen?
Ja, ich wurde gefragt, was ich von der 7-Tage-Inzidenz in Thüringen halte. Dann habe ich gesagt, wissen Sie was, mir fällt es jetzt schwer, nicht respektlos zu sein. Stellen Sie sich einfach mal vor, Sie haben hier unten in Erfurt am Tag 1000 Raser. Jetzt machen Sie am Tag A 10 Radarfallen. Sie blitzen 100 Leute. Am Tag B stellen Sie 20 Radarfallen auf, doppelt so viele, und Sie blitzen 200 Leute. Wie unterscheidet sich die Zahl der Raser insgesamt an Tag A und B? Das ist eine Fangfrage für einen Fünftklässler. Sie unterscheidet sich überhaupt nicht. Sie haben einfach nur mehr getestet. Die Anzahl ist gleich geblieben. Aber auf dieser Basis wurde der Öffentlichkeit suggeriert, als hätten wir einen Wahnsinnsanstieg von Fällen. Das war kein Anstieg, man hat mehr getestet. Und ich habe gesagt, was das RKI da veranstaltet hat, ist der Ausverkauf von Kompetenz, von Intelligenz. Dümmer kann man es nicht machen. Aber alle, die das gesagt haben, alle fitten Leute, die die Regierung durch diese sogenannte Pandemie, die ja nur nach der Definition der WHO ohne Pandemie war, das ist noch schnupfende Pandemie, aber sie war nicht relevant für ein leistungsfähiges Gesundheitssystem. Alle diese Leute waren da und wurden ausgegrenzt. Also wir haben so gute Leute in diesem Land und es wäre ein leichtes gewesen, dieses Land und die Regierung ohne Kollateralschäden durch diese grippale Welle zu lotsen mit Schutz der Altersheime. Wir haben Leute wie zum Beispiel Matthias Schrappe als Gesundheitswissenschaftler, wir haben Andreas Sönigsen als Top-Epidemiologe, wir haben Professor Windeler und Antes, das sind die Mathematiker, die mit Zahlen umgehen können und Professor Mühlhauser, Frau Mühlhauser, die wirklich top ist, was medizinische Kommunikation betrifft mit der Bevölkerung. Das wäre ein einfachstes gewesen, ohne diese ganzen Schäden durch diese Zeit zu kommen. Aber diese Leute wurden komplett ausgegrenzt, sie wurden rausgehalten von sogenannten Wissenschaftlern, die also mehr Wissenschaft simuliert haben und sich da angemaßt haben, als Virologe die Welt zu erklären. Also das war wirklich Katastrophe und man hat gesehen, wo es ihn geführt hat. Und du hast gemerkt, wie schwer sie sich taten und wie sie versucht haben, von Seiten der Regierungsparteien irgendein Argument dagegen zu finden. Sie haben keins gefunden.
Wie war denn die Atmosphäre da in der Kommission? Gab es da offene Diskussionen oder eher Konfrontationen oder eben schweigendes Desinteresse?
Also es ist ja so, die Fraktionen haben das Recht, 10 Minuten lang den Sachverständigen zu befragen und dann kommt die nächste Fraktion dran. Und wenn die Runde zu Ende ist, wird gefragt, gibt es eine weitere Runde und dann geht es weiter. Und es gab vielleicht 3 Runden, wo durchgelaufen sind und die letzten 2 Runden hat dann mich die AfD alleine gefragt. Auch, muss ich sagen, BSW hat gut gefragt und hat auch verstanden, dass es absoluter Quatsch war, was da gelaufen ist, gefährlicher Quatsch. Dazu bin ich, glaube ich, auch der Richtige, weil ich ja Hausarzt bin. Ich habe die Leute ja in meiner Sprechstunde. Ich sehe denen in die Augen, was die mir erzählen. Und dann habe ich denen halt nochmal erzählt, was meine Patienten dieser Zeit erlebt haben. Und dass es eine absolute menschliche, humanitäre Katastrophe war, was wir da angerichtet haben. Und dass jeder zivilisierte Staat sich schämen muss, was da gelaufen ist in den Altersheimen. Ja, das einsame Sterben in den Krankenhäusern, man konnte sie nicht verabschieden, was mir mit den Kindern umgegangen ist. Und ich habe versucht, ins Gewissen zu reden und gesagt, wissen Sie, da kann man jetzt Zahlen und Statistiken sich anschauen, aber unterm Strich ist das eine absolute Katastrophe, eine Schande für ein zivilisiertes Land. Und sowas darf nicht wieder passieren. Und eigentlich hat da niemand dagegen gesprochen und vielleicht habe ich auch ein paar erreicht, vielleicht.
Bei den anderen Parteien, was hattest du da für einen Eindruck, als sie dich befragt haben? Haben sie verstanden, was du gesagt hast oder haben sie verstanden, was schiefgelaufen ist?
Also ich glaube, jeder hat inzwischen begriffen, dass es nicht gut gelaufen ist. Natürlich ist es die AfD, die im Rahmen der Aufklärung das Ganze vorantreibt und die AfD ist ja die größte Fraktion, die haben auch die meisten Mitglieder in diesem Untersuchungsausschuss und ich kenne diese Mitglieder persönlich, weil ich in der Enquete-Kommission ja, wo man ja auch als Nicht-Parlamentarier Teil der Kommission sein kann, bin ich ja Mitglied, also wir kannten uns schon. Und es ist natürlich klar, dass die genau wissen, wie ich denke. Und da sind wir auch weitgehend inhaltlich deckungsgleich, was das Thema Corona betrifft, definitiv. Ich glaube, der in der Kommission von BSW saß, hat das, glaube ich, auch sehr verstanden. Mhm. Ich kenne ja auch Sarah Wagenknecht und da ist ein ähnliches Denken da. Bei den anderen merkst du irgendwie, wie es im Gehirn arbeitet. Wie die Rädchen sich drehen in Richtung Wirklichkeit und Wahrheit und man versucht irgendwie das aufzuhalten, aber es geht nicht, weil die Wirklichkeit ist einfach zu krass.
Nun gibt es ja diese beiden Gremien ganz kurz jetzt, Gunther, den Untersuchungsausschuss und die Enquete-Kommission. Was ist denn da eigentlich der Unterschied?
Enquete-Kommission wird eben auch anteilig zum Parlament Mitglieder bestimmt. Die dürfen aber auch außerhalb des Parlaments sein. Also da darfst du als Sachverständiger auch Mitglied der Kommission sein und bei den Fragenden sein. Also die Enquete lädt sich dann Experten ein und dann kannst du auch als Nicht-Parlamentarier diese Experten befragen. Das habe ich zum Beispiel bei den Vertretern des Gesundheitsministeriums in Thüringen gemacht und das war sehr interessant. Aber hier stehst du quasi nicht unter Eid und du brauchst auch nicht kommen, wenn du eingeladen wirst als Sachverständiger. Das Ganze wird auch öffentlich übertragen und soll quasi so eine Art Think Tank, Ideengeber sein fürs Parlament. Der Untersuchungsausschuss ist ein ganz anderes scharfes Schwert. Der ist justiziabel. Der versucht auch zum Teil vielleicht Dinge, die in Richtung Verbrechen gehen, aufzudecken. Da musst du erscheinen und das sind nur Parlamentariermitglieder. Und die Sachverständigen müssen erscheinen und sie müssen wahrheitsgemäß antworten, weil sonst sie stehen quasi unter Eid.
Gab es denn da für dich auch so quasi ein Highlight? Gab es Situationen, wo du dachtest, das geht jetzt in die richtige Richtung? Oder welche Schritte müssten denn jetzt passieren da?
Also wir wissen alle, dass dieses Thema eng verknüpft ist mit anderen Regierungsnarrativen, die genauso schädlich und falsch sind und das Land in große Probleme bringen. Und wenn eins dieser Narrative fällt, ob es jetzt Klima ist, Migration oder Corona, dann kann vielleicht das ganze Gebilde fallen und die Leute vielleicht mal aufwachen, was ihnen die letzten Jahre so alles an Nachrichten gefiltert auf dem Tisch präsentiert worden ist. Und das ist natürlich ein dickes Brett zu bohren, weil diejenigen, die noch die Mehrheiten haben in diesen Kommissionen, gehören den Parteien an, die das Ganze verbockt haben. Und in diesen Kommissionen wird natürlich auch zum großen Teil Täterschutz betrieben. Und es wird sich auch in den Abschlussberichten zeigen dieser Kommission. Ich habe es in Nordrhein-Westfalen erlebt, wo ich auch Mitglied war in der Enquete-Kommission. Im Abschlussbericht steht dann drin, alles war richtig. Und bei den Sondervoten, dann können eben Mitglieder, die da nicht der Meinung sind, können eine Minderheitenmeinung äußern in den Sondervoten. Da haben wir dann die Dinge klargerückt und dann sagt natürlich wieder die Mehrheitsmeinung, ja, aber das ist nicht wissenschaftlich. Was natürlich absolut Hohn ist. Das heißt, offiziell werden diese Kommissionen noch nicht dazu führen, dass dann eine Schlagzeile erscheinen wird im Spiegel oder in der Tagesschau. Große Fehler und Verantwortlichkeiten. Spahn hat gelogen und hat Verbrechen begangen oder Lauterbach. Das wird nicht passieren. Aber das Entscheidende für mich ist, die Beteiligten, auch die Täter, merken, sie kriegen das Thema nicht vom Tisch. Sie kriegen es nicht unter den Teppich. Es ist zu groß. Es wurde zu viel Mist gebaut. Zu viele Menschen sind geschädigt worden, sind traumatisiert worden. Und das Thema wird nicht verschwinden. Und wir können nicht in die Zukunft gucken, aber vielleicht fällt das mal irgendwann wie ein Kartenhaus zusammen und dann wird den Leuten auch schlagartig klar, was für ein unmenschliches, ja, gefährliches Unterfangen es war, eine Pandemie auszurufen, so zu tun, als wäre das ganze Land bedroht, dann gefährliche neue Arzneimittel wie ein Tierversuch, ja, unter die Menschen zu bringen und was man da eigentlich angerichtet hat.
Dr. Gunter Frank, Mitglied der medizinischen Fachredaktion von Mensch und Medizin, über die Arbeit der Enquete-Kommission und des Untersuchungsausschusses zur Corona-Aufarbeitung im Thüringer Landtag. Danke für das Gespräch, Gunter.
Ja, ich danke dir, Corinna.